Willkommen bei Die Kraft der Geschichten, dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass du da bist. Willkommen im Zauberwald. Willkommen zur heutigen Folge. Es geht ums Manifestieren und es geht um die Stimme deines Herzens. Mach dir gemütlich, nimm mich mit hinaus in die Natur. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser neuen Folge. Ich freue mich, dass du da bist. Ich sitze hier mit dir und Nala im Zauberwald. Sonnenuntergang, goldenes Licht. Und ich habe in der letzten Zeit viel darüber nachgedacht, wie es eigentlich sein kann, dass ich heute von dem, was ich am meisten liebe, den Geschichten erzählen, auch leben kann, reisen kann. In die Wüste, hinaus aufs Mittelmeer, an die schönsten Orte dieser Erde, mit lieben Menschen teilen, was ich liebe. Was für ein Glück. Ja, und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich eigentlich diese Stimme meines Herzens hören kann. Mir sind gleich spontan 5 Sachen eingefallen. Wenn ich da oben auf dem Berg bin, nach einer Wanderung am Geißalpsee, am Schrecksee, umgeben von diesen gewaltigen Bergen, dann spüre ich mein Herz. Auch nach dieser Anstrengung, den Berg hochgestiegen zu sein, nach dem kühlen Bad in dem eiskalten Wasser, das ist so ein Moment, da verschmelzen die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft und ich bin im Moment und spüre mein Herz. Und jetzt hatte ich so einen ganz besonderen Moment auch auf dem Unicorn Voice Camp. Da haben wir eine Triade gemacht. Die Bea Simon hat es angeleitet. Das ist eine der Leiterinnen auf dem Camp. Und wir hatten einfach zu dritt jeder 5 Minuten Zeit. Einer spricht, die anderen hören zu. Was öffnet mein Herz und wo verschließt sich mein Herz? Und in diesem Raum, wenn mir 2 Menschen aufmerksam zuhören und ich 5 Minuten Zeit habe, kann ich mir selbst begegnen und mein Herz spüren und die Herzen der anderen. Das war ein besonderer Moment, so ein Full-Circle-Moment, alles war so echt lebendig. Und ich habe mir aufgeschrieben dann, was ich erzählt habe, weil das so einen tieferen Zugang erschafft zu mir selber, wenn Menschen aufmerksam zuhören. Und wenn ich aufmerksame Zuhörerin bin, was für ein Geschenk. Ja, das Dritte, was mir eingefallen ist, wenn ich durch den Wald reite, auf meinem Pferd sitze und die Natur erlebe, so kraftvoll in der Verbindung mit dem Tier, das hat so eine Kraft. Da ist es wie, als könnte ich unter die Oberfläche tauchen und eine Tiefe erreichen, so eine Urkraft. Es ist so archaisch, so uralt. Von dem Pferd durch den Wald getragen zu werden. Das verbindet mich mit einer Kraft, die größer ist, als ich es bin. Und da fühle ich auch mein Herz. Und beim Segeln, wenn wir mitten auf dem Meer sind und die Gespräche verstummen und wir einfach die Elemente fühlen, den Wind, der in den Ohren rauscht, die Wellen, die das Boot bewegen und wir werden von Wind und Wellen bewegt, ist auch ein Moment, wo ich das Herz spüre und mich so lebendig fühle. Und beim Schreiben, wenn ich morgens mit meinem Kaffee vorm Haus sitze in der Früh und stelle ich mir die Fragen, die ich hier im Podcast auch schon geteilt habe. Wann habe ich zuletzt etwas gemacht, worauf ich stolz bin? Wann habe ich das letzte Mal vertraut und es hat sich gelohnt? Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich es schaffen kann und gut genug dafür bin? Was kann ich heute anders über mich denken als gestern? Stelle ich mir diese Fragen jeden Tag und begegne mir selbst und spüre mein Herz. Was ist es bei dir? Wo kannst du dein Herz spüren? die Stimme deines Herzens hören. An dieser Stelle teile ich eine Szene aus dem Alchemisten mit dir, die passt so gut dazu. Die sitzen da auf der Bank, Santiago und der König von Melchisedek. Und Santiago hat dem Alten sein Buch gegeben und der nimmt es in die Hand, blättert es durch und sagt, es handelt von dem die meisten Bücher handeln. Es ist ein wichtiges Werk, aber es ist äußerst langweilig. Und im Grunde erzählt es nur von der größten Lüge der Welt. Und Santiago horcht auf. Was ist das? Was ist die größte Lüge der Welt? Es ist diese. Zu Beginn unseres Lebens wissen wir, wofür wir gekommen sind. Wir erinnern uns an unseren Auftrag, an unsere Bestimmung. Wir halten alles für möglich. Nichts erscheint zu groß. Aber dann hören wir auf, daran zu glauben. Wir vergessen, wofür wir gekommen sind. Wir machen das, was andere von uns erwarten. Das ist die größte Lüge der Welt. Bei mir war es anders. Mein Vater wollte, dass ich Priester werde, aber ich bin Hirte geworden. Der Alte nickt. Das ist besser. Schließlich reist du gerne. Und er zeigt hinüber zu dem Eisverkäufer auf der anderen Seite des Platzes. Der wollte auch immer reisen. Aber dann hat er sich diesen Karren gekauft und verkauft Eis. Vanille, Zitrone, Haselnuss. Er hat sich vorgenommen, Geld zu sparen. Und wenn er genug Geld gespart hat und vielleicht schon ein alter Mann ist, wird er für einen Monat nach Afrika reisen. Er hat nie verstanden, dass er immer und jederzeit in der Lage ist, seinen Lebenstraum zu erfüllen. Er hätte Hirte werden können, sagte Santiago. Darüber hat er sogar nachgedacht, erwidert der Alte. Aber weißt du, die Eisverkäufer sind angesehener als die Hirten. Sie haben ein Dach über dem Kopf, ein Haus, während die Hirten im Freien schlafen. Die Väter verheiraten ihre Töchter lieber an einen Eisverkäufer als an einen Hirten. Diese Worte versetzen Santiago einen Stich. Er denkt an die Tochter des Textilwarenhändlers. Vielleicht gibt es in ihrer Stadt auch einen Eisverkäufer. Weißt du, fährt der Alte unbeirrt fort, irgendwann wird es für die Menschen wichtiger, weil es die anderen über Eisverkäufer und Hirten denken, als ihren eigenen Lebenstraum zu erfüllen. Und sie vergessen ihn. Und einen Lebenstraum, den man zu lange vergisst, an den kann man sich kaum noch erinnern. Und eine Stimme, die Stimme eines Herzens, die zu lange nicht gehört wurde, wird leise. Und wir können sie irgendwann nicht mehr verstehen. Das ist eben so. Warum erzählen Sie mir das alles? Weil du deinem eigenen Lebenstraum gefolgt bist und weil du kurz vor dem Aufgeben stehst. Ach, erscheinen Sie immer im kritischen Moment? Nicht immer in dieser Form, aber irgendwie erscheine ich. Manchmal als eine Eingebung oder als ein guter Gedanke, als eine Lösung. Letzte Woche erst erschien ich einem Edelsteinsucher. Er hat alles aufgegeben und hinter sich gelassen, auf der Suche nach einem Smaragd. 5 Jahre lang hat er einen Stein nach dem anderen aufgeschlagen. 999.999 Steine. Aber dann ließ er den Hammer sinken. Was soll's? Ich gebe auf. Ihm erschien ich als Stein, weil er an seinen persönlichen Lebenstraum geglaubt hat. Ich rollte ihm vor die Füße. Aber er, wütend über die 5 Jahre seines Lebens, die er vergeudet hatte, nahm mich und warf mich mit aller Kraft gegen den Felsen. Und mit solcher Kraft hat er mich geworfen, dass ich zerbrach und das Smaragd in meinem Inneren sichtbar wurde. Wenn du deinen verborgenen Schatz finden willst, dann musst du mir den 10. Teil deiner Schafherde geben. Aber ich weiß gar nicht, ob ich einen Schatz finden will. Vielleicht will ich nur reisen und die Tochter des Textilwarenhändlers heiraten. oder deinen verborgenen Schatz finden.
Willst du nicht vielleicht lieber einen Teil meines Schatzes? Fragte Santiago.
Nein. Wenn du mir etwas versprichst, was du noch gar nicht hast, wirst du den Willen verlieren, es zu erreichen.
Da gestand Santiago dem alten Mann, dass er der Zigeunerin den 10. Teil seines Schatzes versprochen hatte. Ja, der Alte lachte. Die Zigeuner sind schlau. Jedenfalls ist es gut, wenn du lernst, dass alles im Leben seinen Preis hat.
Komm morgen um die gleiche Zeit hierher und bring mir den 10. Teil deiner Schafherde. Dann sage ich dir, wie du zu deinem verborgenen Schatz gelangst. Buenas tardes.
Und er stand auf und verließ den Platz. Santiago versuchte zu lesen, aber er konnte sich nicht mehr konzentrieren.
Warum? Weil er wusste, dass der Alte die Wahrheit gesprochen hatte.
Bis hierher teile ich mit dir diese Szene aus dem Alchemist. Und erzähl dir von meinem ersten großen Traum, den ich hatte, als ich 17 Jahre alt war. Ich weiß es noch, wie heute. Ich saß da in meinem Dachbodenzimmer am Wildtaubenweg bei meinen Eltern und ich habe damals Abitur geschrieben, ich war in der 11. Klasse und es hat mich überhaupt nicht interessiert. Was ich da lernen sollte, es war sowas von uninteressant für mich. Die Bücher, die wir für den Deutsch-Leistungskurs lesen sollten, Thomas Mann, Der Untertan, ich habe es nur überflogen, ich hatte überhaupt keine Lust. Ich habe es gerade so viel gelesen, dass ich eine Klausur darüber schreiben konnte, aber was mich eigentlich interessiert hat, das waren die Briefe, die ich jeden Monat bekommen habe. Von der Freundin, von meinem Bruder, von der Raki aus der Schweiz. Die war mit meinem Bruder auf Weltreise. Und sie hat aus Indien, aus Mexiko, aus Guatemala ihr Tagebuch an mich geschrieben. 20, 30 Seiten handgeschriebenes Papier mit Bildern und Zeichnungen. Die Erlebnisse auf ihrer Reise. Ich habe die Briefe verschlungen, ich habe mitgelebt, mitgereist und ich habe dann geantwortet. Aber ich hatte ja nicht viel zu erzählen. Mein Leben war eintönig, ein Tag glich dem anderen. Aber ich habe dann mit ihr geträumt. Und du kennst es bestimmt, es macht einen großen Unterschied, ob man vor sich hinschreibt in einem Tagebuch oder sein Schreiben an jemanden richtet, den man liebt, den man gern hat. Ich habe ihr erzählt von meinem Traum. Mit einem Pferd und einem Wagen von einem Ort zum anderen zu ziehen und Geschichten zu erzählen. Und sie hat mir geantwortet. Sie hat mit mir geträumt, dieses Bild mit mir erschaffen, wie wir eine Burg aus Wägen erschaffen, jeden Abend, wenn wir ankommen, in der Mitte unser Feuer, um das wir uns versammeln, Melodien spielen auf der Geige, auf der Harfe, Geschichten erzählen. Und ich erinnere mich so sehr an diesen Satz, das Wenige, was wir dann noch brauchen, geben uns die Menschen gern. Für den Zauber, für die Geschichten, die wir teilen, unsere Melodien. Und es war aufgeladen, dieser Traum. Mit meinem sehnsuchtsvollen Herzen. All meine Emotion, mein Gefühl war in diesem Traum. Und natürlich hatten wir einen Berufsberater da, der hat uns gesagt, was wir studieren sollen, wie wir unser Leben organisieren sollen. Natürlich haben meine Eltern gedacht, ich gehe zur Universität oder ich mache eine Ausbildung. Aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich studieren soll. Das Einzige, was mir eingefallen ist, war, Keltologie zu studieren. Ich habe mich dann an der Universität in Aberdeen und Edinburgh beworben. Und um die Zeit zu überbrücken, habe ich als Au-pair-Mädchen in Solihull in der Nähe von Birmingham den kleinen James gehütet. Und so bin ich dort auf dieser Spiritual Mass for Mind and Body dem Hugh Lupton, meinem bis heute verehrten Mentor, begegnet. Einem großen englischen Geschichtenerzähler. Und er hat mir diese Postkarte in die Hand gedrückt. Beyond the Border Storytelling Festival. Come, come. If you can. Und da hat das Leben wieder zu mir gesprochen. Ich habe mein Herz wieder gespürt. Ich habe diese Postkarte in den Händen gehalten und wusste, das ist, was mein Herz mir sagt. Es war so ein Herzresonanzmoment. Ich stand mitten auf dieser Messe zwischen den plätschernden Springbrunnen und Räucherstäbchen dem Geschichtenerzähler gegenüber und war angekommen und wusste, das ist der Ort, wo ich hingehöre. Das kennst du bestimmt. Wieder so ein Moment, wenn die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verschmilzt. Und wir fühlen, wohin wir gehören. Und ich war auf dem Beyond the Border Festival. Ich habe die großen Erzähler erlebt, da auf den Bühnen hunderte von Zuhörern. Und wie ich da saß, da wusste ich's. Da wusste ich es ganz genau. Das ist mein Weg. Das ist meine Bestimmung. Wenn die das können, wenn die da vorne auf der Bühne stehen, vor Hunderten von Menschen Geschichten erzählen, kann ich das auch. Und trotzdem waren die Zweifel da. Und das Dazugehören wollen und die Erwartungen der anderen erfüllen. Und der Universität hatte ich dann schon abgesagt. Aber ich habe mich trotzdem dann wieder beworben für einen Ausbildungsplatz als Hebamme. Und war im Bewerbungsgespräch an der Hebammenschule in Wannsee. Und die haben mir dann mein Abitur vor die Nase gehalten und gesagt, warum wollen Sie nicht Medizin studieren? Warum nehmen Sie hier einer anderen Schülerin den Ausbildungsplatz weg? Da wusste ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Für mich war so die Vorstellung, Hebamme zu werden, der älteste, archaischste Heilberuf, Frauenberuf, Frauen beim Gebären helfen, das hat mich fasziniert. Aber was sollte ich darauf sagen? Und ich habe den Ausbildungsplatz dann nicht bekommen und stand da. Und dann haben wir so einen alten Mercedes-Bus gekauft und sind wieder nach England gefahren und waren gerade von der Fähre runtergefahren, kurz hinter Canterbury, sehe ich diesen Pferdewagen da am Straßenrand stehen und sag: Halt, dreh um, fahr zurück. Und dann stehe ich vor diesem Wagen. Über dem Eingang ein Löwenkopf. Und der Löwe ist der gute Mentor in der Geschichte von Narnia, so wie Gandalf im Herr der Ringe. Der Löwe über dem Eingang. Ich stehe vor diesem Wagen, das kann ja gar nicht wahr sein. Genau der Wagen, den ich mir erträumt habe. Da, wo ich der Ragi den Brief geschrieben habe. Unterm Dach im Wildtaubenweg. Das gibt's doch gar nicht, kneif mich mal. Und dann kommt dieser Zigeuner Dave und verschränkt die Arme vor der Brust und schaut so zu mir rüber und sagt, it's for sale. Nein, nein, wenn der jetzt sagt, dass der Wagen zu verkaufen ist, was soll ich denn machen? Und dann sagt er mir genau die Summe Geldes, die mein Großvater für mich gespart hat, die auf meinem Sparkonto liegt. Und wieder spüre ich mein Herz schlagen. Es ist gar nicht so, dass ich hier noch irgendeine Entscheidung treffen kann. Mein Herz hat schon entschieden. Aber der Verstand sagt dann nein und wir fahren erstmal weiter und wir sind einen Monat durch England gereist, bis ich ihn angerufen habe und gesagt, Dave, I want to have the wagon. Und die haben uns den dann nach Deutschland gebracht. Und es war so verrückt, so völlig verrückt. Aber mein Weg, meine Bestimmung war eben nicht an der Universität in Edinburgh. Ich hätte da einen Studienplatz bekommen. Nicht an der Universität in Edinburgh Keltologie zu studieren, sondern auf der Straße den Menschen meine Geschichten zu erzählen. Und das war meine Schule. Meine Zuhörer so gut zu erzählen, dass sie gebannt zuhören. Dass sie wissen wollen, wie die Geschichte weitergeht. Dass ich dort auf der Straße diesen Raum der Geborgenheit erschaffe, den eine gute Geschichte gut erzählt erschaffen kann. Und mich bilde, sodass ich heute andere im Erzählen ausbilden kann. Und diesen Funken der Begeisterung und der Lebendigkeit, der Ursprünglichkeit entfachen in den Zuhörern. Und es ist immer wieder eine Herausforderung. So wie in der Geschichte von Santiago und dem König von Melchisedek. Erstens, der Stimme meines Herzens zu vertrauen. Und da kam mir meine Jugend zu Hilfe. Die Jugend ist wie so ein Joker. Diese Naivität der Jugend, die denkt nicht darüber nach. dass wir den Wagen erst noch restaurieren müssen, dass wir noch ein Pferd brauchen. Wenn wir all unser Geld für den Wagen ausgeben, wovon sollen wir dann das Pferd kaufen? Die denkt nicht darüber nach. Die findet einen Weg. Und diese Naivität habe ich mir bewahrt. Die lässt mich heute auch immer wieder so verrückte Sachen machen. Mit Leuten dabei viel Wind draußen auf dem Meer zu segeln und in der Bucht zu liegen und dort unterm Sternenhimmel Geschichten zu erzählen. In der Wüste, am Feuer, unter dem Sternenhimmel der Wüste zu erzählen. Die Naivität ist wie so ein Joker, wenn man nicht zu lang, zu viel drüber nachdenken. Manchmal verliert man beim Nachdenken den Mut. Und das ist, was ich heute verstanden habe. Das eine, dem leisen Flüstern des Herzens zu vertrauen. Und das andere, es trotzdem zu machen, auch wenn es alle für unmöglich und völlig verrückt halten, es trotzdem zu tun. Und mein Sohn, der mit uns da in dem Zigeunerwagen gelebt hat, unterwegs war, der hat dann als Abschlussarbeit an der Akademie der Künste, hat er Bühnenbild studiert, hat er den Wagen dann in Originalgröße nachgebaut. Wir hatten ihn dann verkauft. Irgendwann habe ich begriffen, dass ich auch den Wagen nicht mehr brauche, dass das Erzählen selbst mein kraftvollstes Werkzeug ist. Dafür brauche ich keinen Pferdewagen und auch nicht mal ein Gewand, Kostüm, Instrumente, ist alles wunderbar, habe ich alles gern dabei. Und ich brauche nur die Geschichte, die Kraft meiner Stimme. Und als ich das verstanden habe, haben wir damals den Wagen wieder losgelassen. Die Zigeuner haben den zurückgekauft. Und unser Sohn hat sich auf den Weg gemacht nach England, hat ihn wiedergefunden, nachgemessen und als Abschlussarbeit für sein Studium nachgebaut. Und ich durfte dann da in die Akademie der Künste kommen und habe den Wagen da stehen sehen. Es war nochmal so ein Moment, wo mein Herz übergeflossen ist vor Dankbarkeit. Die Tränen meine Wangen runtergelaufen sind. Ich habe sicher nicht alles richtig gemacht als Mutter und es war echt ein verrückter Weg und auch eine Herausforderung für unsere Kinder. Aber in dem Moment konnte ich einfach dankbar sein, dass ich meinem Herzen gefolgt bin. Spür da mal rein. Erinnerst du dich, das Gefühl zu haben, so einen Moment, wo du dich zur richtigen Zeit am richtigen Ort fühlst und genau weißt, dass du da, wo du bist, richtig bist und dein Herz spürst? Mir sind die Tränen die Wangen runtergelaufen. Ich war einfach überwältigt von Dankbarkeit. Hey, das war's für heute. Meine Folge für dich. Ich schicke dir eine warme Herzensumarmung. Wenn du Lust hast, am 6. Oktober dabei zu sein bei Authentisch, Kraftvoll und Freisprechen, melde dich jetzt an. 5 Wochen mit mir die Kraft des Erzählens, die Kraft der Geschichten erleben. Freue ich mich. Es wird super. Es ist immer so eine gute Zeit. Wir sehen uns jeden Montagabend 1,5 bis 2 Stunden und du bekommst Videos von mir, MP3s, wie du lieber lernen magst, entweder mit dem Video oder mit dem Audio und auch PDFs und kannst die Kraft der Geschichten entdecken. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Fühl dich von Herzen umarmt. Lass es dir gut gehen. Und spür dein Herz. und spür, was dein Herz dir sagt. Alles Liebe, deine Annika.